Aber auch wenn ich Herrn Tillmann eben richtig verstanden habe, der auch beschrieben hat, dass in den Gesprächen auch mit den Geräteherstellern jeder sagt oder irgendeinen vorweisen kann, der was anderes sagt, dass es in eine andere Richtung geht, dann muss es ja sozusagen irgendeine Autorität in dieser Republik geben, die sagt, das ist der Weg und das ist der Zeitkorridor, damit auch wirklich Klarheit herrscht, wohin die Reise geht und Investitionssicherheit damit auch hergestellt werden kann. Oder habe ich Sie da falsch verstanden, Herr Tillmann?
Nein, das ist schon so. Nur ich bin da ganz nahe bei Herrn Krautscheid. Also hier jetzt nun eine, sage ich mal, gesetzliche Vorgabe zu machen, das führt vermutlich auch nicht allzu weit, zumal ja die EU da sehr mit scharfen Augen darauf wacht, was wir da tun, abgesehen davon, dass sich dann verschiedene EU-Politiker gelegentlich daneben benehmen. Aber lassen Sie mich zu diesem Thema noch kurz ausführen. Wenn wir es schaffen, und ich glaube, wir sind kurz vor dem Ziel an dieser Stelle, eine gemeinsame Botschaft auszubringen, DAB, DAB Plus oder wie immer auch Herr Hilmer das heißen mag, nun als Standard zu sehen, dann sind mit Sicherheit die Koreaner sofort dabei und machen eine Softwarelösung, die genau dieses alles erfüllen wird. Da bin ich sofort sicher. Die Chips sind im Übrigen schon da. Das heißt mit anderen Worten, wir werden sehr schnell sehen, wenn die Botschaft erstmal gemeinsam ausgesprochen im Markt ist, dann werden die Geräte auch vorhanden sein. Das war genau das Gleiche, als wir DAB-Geräte nur DAB hatten und natürlich die Forderung im Raum stand, die müssen auch UKW können. Sie haben heute kein DAB-Gerät, das nicht auch UKW kann. Logischerweise, die können übrigens auch noch mehr. Also insofern ist die gemeinsame Botschaft ausgesprochen das Wichtigste an dieser Stelle. Dann brauche ich auch keine, wenn Sie so wollen, gesetzliche Vorgabe an dieser Stelle.
Und für wann rechnen Sie mit dieser gemeinsamen Botschaft?
Bitte?
Für wann rechnen Sie mit dieser gemeinsamen Botschaft?
Wir sind dabei, für die IFA dieses genau vorzubereiten. Lassen Sie mich aber noch einen Satz dazu sagen. Notwendig ist dabei aber auch die Rolle der Netzagentur. Ich will jetzt da nicht irgendwie eine Philippika über die Netzagentur aussprechen, sondern sehr loben erwähnen, dass die Netzagentur im Grunde ausschreibt, technologieneutral. Das ist die Voraussetzung auch dafür. Es macht keinen Sinn, ein Netz auszuschreiben für DAB oder DAB Plus oder sonst irgendwas. Das wäre der falsche Weg. Das, was hier kommuniziert wurde, und das habe ich wirklich mit Freude zur Kenntnis genommen vor kurzem, die Botschaft der Netzagentur, technologieneutral auszuschreiben, ist der richtige Weg. Und damit befinden wir uns auf dem richtigen Gleis.
Herr Heinrich und dann der Krautscheid.
Ja, ich möchte gerade daran anknüpfen, dass wir nochmal zu dem Zeitplan kommen und zu der Folge, wie könnte es denn weitergehen im Digitalen? Und das auch aufgreifen, was der Herr Hilmut gesagt hat. Wir sollten gemeinsam koordiniert anfangen. Das ist wichtig. Und deswegen ist es gut, wenn öffentlich-rechtlicher Rundfunk und privater Rundfunk sagen, eine Markteinführung ist nur möglich, wenn wir gemeinsam auftreten. Wir werden keine 6 Bedeckungen zur Verfügung haben in den nächsten 3 Jahren. Das wird noch dauern. Wir werden uns auch noch auseinandersetzen müssen, wie sehen die 2 bis 3 Bedeckungen, vielleicht auch Bedeckungen gleich Multiplexe aus, die in den nächsten 2, 3 Jahren zur Verfügung stehen könnten. Aber wenn wir uns darüber noch streiten und noch auseinandersetzen und gemeinsam mit dem Mediator Bundesnetzagentur vernünftige, schöne Lösungen finden, dann könnten wir vielleicht 2009 oder sowas richtig starten. Also ich meine, was ihr jetzt zur IFA machen will, ist sicher nicht der Start, sozusagen die Botschaft soll gesendet werden, das ist wichtig, aber ein Start, das braucht Geräte, es braucht einen gemeinsam vereinbarten Anfang und ob man den jetzt Big Bang nennt oder nicht, ist wurscht, aber das muss sein und sollte verabredet werden und da müssen auch alle Beteiligten miteinander im Gespräch bleiben.
Das war schon mal eine wichtige Aussage. Botschaft 2007, Marktstart 2009, Herr Krautscheid.
Sicher nicht unrealistisch. Ich will nur einen Punkt ansprechen, der weniger die technische Ebene anspricht als unser Terrain sozusagen, nämlich die Bedarfsbeschreibung, Bedarfserhebung. Ich möchte da auch einen Appell loswerden. Wir sprechen im Moment mit zahlreichen Playern in diesem Thema, also insbesondere jetzigen Veranstaltern. Das sind insbesondere auch im Verlagsbereich eine ganze Reihe von großen, kleinen Verlagen, die aus dem Bereich der Zeitungsverleger vor allen Dingen kommen. Mir scheint, dass auch da, wie wir eben festgestellt haben, genau wie im Bereich der Politik in den letzten Jahren sicherlich nicht das größte Augenmerk auf diesem Thema gelegen hat. Und dass es da auch durchaus noch Bedarf an Abstimmung gibt. Also die Frage, welche Position wird hier gegenüber denjenigen vertreten, die die Bedarfserhebung durchführen, die ist noch nicht geklärt. Und da dürfen wir auch keine Zeit verlieren, denn es wäre auch ausgesprochen ärgerlich, wenn wir auf der technischen Ebene relativ bald Klarheit haben, aber dann sozusagen auf der Content-Seite hinterher schlingern, weil nicht alle Player im Markt sich eine klare Vorstellung davon gemacht haben, was sie selber denn machen wollen. Das ist auch kompliziert, hat viel mit Finanzen und den Möglichkeiten zu tun, mit einer Markteinschätzung, wie viel Werbung ist überhaupt zu generieren. Sehr kompliziert, aber ich möchte nur den Appell nochmal loswerden, dass wir auf dieser Ebene auch sozusagen aus dem Markt von denjenigen, die in Zukunft mitmachen wollen, nicht nur die berechtigte Sorge hören, sie könnten ihren jetzigen Status verlieren, ja, da müssen wir sehr darauf achten, aber eben auch eigene Zukunftsmodelle entwickelt werden, die uns helfen, diese Landschaft auch richtig zu gestalten.
Herr Krautschek, gibt es denn auf der absehbaren Tagesordnung, beispielsweise der Ministerpräsidentenkonferenz, in den nächsten Monaten irgendwann mal einen Punkt RR1006 und Umsetzung, um damit auch mal die notwendigen politischen Signale zumindest auch auszusenden, dass die Länder hier auch möglichst mit einer Stimme dieses Thema voranbringen, um sozusagen die Botschaft, die dann zur IFA kommen soll, auch nochmal von der Seite mit zu unterfüttern?
Streben wir in jedem Fall an. Es muss so laufen, wenn dieses Signal einheitlich kommen soll. Wir werden versuchen, auf die Herbsttagung der Ministerpräsidenten dieses Thema zu setzen. Es wird vorher schon die Rundfunkkommission beschäftigen. Und wir wissen, weil alle Staatskanzleien nun sehr intensiv auf der technischen wie auf der Bedarfserhebungsebene im Moment Gespräche führen, dass eigentlich die Fragestellungen überall ähnlich sind. Die Beurteilungen sind von Land zu Land unterschiedlich, weil die Radiolandschaft dort unterschiedlich ist. Aber wir werden sicherlich zu der Frage bundesweite Angebote noch eine muntere Diskussion kriegen. Das wird dann spiegelbildlich all das sein, was wir bei den Öffentlich-Rechtlichen auch im Thema Internet zu diskutieren haben, bei der Frage, welche Plattformen in Zukunft genutzt werden. Das spielt sich alles wieder rund um die Frage ab, wie viel muss es denn sein, wie viel darf es denn sein, auch immer mit Blick auf Gebühren und Public Value. Das ist ein wunderbarer Begriff, den wir jetzt jeden Tag 5-mal benutzen, weil er sehr stark eben auch aus Brüssel rüber signalisiert, es muss einen Mehrwert geben.
Herr Illitz, Sie hatten sich noch zu Wort gemeldet.
Ja, es bietet sich ja jetzt an, mal einen bestimmten Termin, nämlich den Herbst dieses Jahres, in den Blick zu nehmen. Dann wird auch das Bundesverfassungsgerichtsurteil vorliegen und bei der öffentlichen Anhörung des Bundesverfassungsgerichts deutete sich ja an, jedenfalls durch die Fragen einiger der Mitglieder des Gerichts, dass man von der Politik schon erwartet, dass sie vielleicht nicht im letzten Moment sagt, wie viel Cent mehr oder weniger es sein sollen, aber dass sie strukturelle Vorgaben für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk macht. Und diese strukturellen Vorgaben müssen dann natürlich auch für die digitale Zukunft tragfähig sein. Da muss also auf der gegenwärtigen Gesetzesgrundlage klar definiert werden, wer macht was, national, landesbezogen, was ist Public Radio? Also Public Radio kann nun zweifellos nicht nur sein, den ganzen Tag über Wortradio und Information, sondern auch Unterhaltung, künstlerische Darbietungsform unterschiedlicher Genres, all das gehört auch zum Public Radio. Wenn wir Public Radio hören, dann denken wir ja immer an die BBC, aber die hat eben auch dieses alles. Diese Definition muss vorgegeben werden und das muss dann zweifellos ja inzwischen auch unbestritten von der Politik vorgegeben werden. Wie viele Programme darf es geben? Also 65 AD-Radios reicht oder reicht nicht? Noch was Nationales, wenn noch was Nationales erwünscht ist, wer macht das national? Auf der jetzigen Gesetzesgrundlage werden eindeutig wir das. Welche Möglichkeiten der Ergänzung, Mediendienste gibt es zum Nutzen der Hörerinnen und Hörer? Das wird die Politik dann festlegen müssen. Und wenn wir uns gleichzeitig vornehmen, dass diejenigen, die hier sitzen, zur IFA sagen, dort verabreden wir oder verabschieden wir ein Memorandum of Understanding, das klar beinhaltet den Übergang vom alten DAB-Standard, den jetzigen noch, MPEG-1 auf MPEG-4, die deutlich macht, DAB+, DMB. Was wird reibungslos und zügiglos realisiert? Das ist wichtig für die Programmveranstalter und für die Geräteindustrie, aber vor allen Dingen auch für die Nutzer, denn die müssen die Geräte ja nachher kaufen. Das heißt, die müssen auch klar wissen, welche Geräte kann ich künftig erwerben und sind diese Geräte, das ist die entscheidende Voraussetzung, tatsächlich Multistandard-Geräte, dass ich nicht, wie das ja in der vergangenen Zeit gewesen ist, mir dann alle paar Wochen oder alle paar Jahre ein neues Radio kaufen muss. Und die Autoindustrie muss einbezogen werden, denn einer der wichtigen Punkte für ein nationales Netz ist ja gerade die Autoindustrie. Wir sind nun mal in einer mobilen Gesellschaft und Navigationssysteme können nicht an der Landesgrenze enden. Also auch solche Überlegungen muss man mit einbeziehen, wenn man über die Verteilung der Netze national und regional redet. Und wenn man sagt, naja, nationale kommt ganz zum Schluss, wäre sicher nicht im Interesse der Autoindustrie. Denn Autos mit neuen Radiogeräten sind ja ein entscheidender Punkt. Und Autos bewegen sich über die Landesgrenzen hinaus. Da wird man sich bei diesem Memorandum of Understanding über Übertragungsstandards, Dienstetypen einigen müssen, Gerätekonfigurationen. Man muss über die Markteinführung reden und man muss immer den Nutzer im Blick haben. Das ist in der vergangenen Zeit, glaube ich, der große Nachteil gewesen, dass man nicht die Nutzer im Blick gehabt hat, sondern dass man, ich sage nicht technische Spielereien, aber die Kreativität im Technischen immer weiterentwickelt hat, aber nie daran gedacht hat, wer soll das eigentlich nutzen und in welcher Form wird das genutzt. Also dieses Memorandum of Understanding sollte von dieser Seite kommen. Die Politik, die Länder müssen da eingebunden sein, aber die werden sich im Herbst auch mit dieser dringenden Frage beschäftigen. Und ich bin froh, dass die Bundesnetzagentur gedrängelt hat. Ja? Denn in der Situation, wo jeder eine andere Richtung denkt und diskutiert, war es mal gut, dass einer den Schrittmacher gespielt hat. Da wird man meistens für geprügelt, wenn man der Schrittmacher ist und wenn man der Erste ist. Aber im Nachhinein wird man immer dafür gelobt, dass man die Diskussion ordentlich in Schwung gebracht hat. Herzlichen Dank, Frau Hensela-Unger. Grüßen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen.
Danke. Bitte. Herr Helmuth, könnten Sie mit dem Szenario, wie es gerade Herr Edis beschrieben hat, leben?
Ja, es ist ziemlich deckungsgleich mit dem, was wir schon seit 3 Jahren fordern, nämlich, dass wir uns endlich an einen Tisch setzen und versuchen, gemeinsam eine Lösung zu finden. Möglichst konkret, siehe oben. Insofern finde ich alles gut, was die Sache nach vorwärts bringt. Beim Stichwort IFA habe ich so ein bisschen gezuckt, ja, weil wir immer einen schönen Spruch hatten, bei jeder IFA wurde DAB wieder neu erfunden. Also ich weiß nicht, ob ich dieses Papier oder den Beschluss, den man da findet, unbedingt bei der IFA treffen sollte, um nicht gleich ein böses Omen über der ganzen Angelegenheit schweben zu lassen. Ich sage das mal ein bisschen Kiss. Autoindustrie, ja, ist auch ein Thema, mit denen reden wir auch, aber ich finde, das ist ein Teilthema. Ja. Wenn wir insgesamt einen Standard beibringen und wir uns auf irgendwas verständigen, alle Beteiligten, alle Marktteilnehmer, dann wird auch die Autoindustrie da mitmachen und ich finde es blöd, wenn man jetzt separat versucht, mit der Autoindustrie irgendwie zu Potte zu kommen. Ich finde, die ist Bestandteil des Ganzen, die muss Bestandteil des Ganzen werden und dann bekommt man eine Entwicklung auf breiter Front hin. Ich finde es richtig, dass Sie sagen, die Politik muss mal klären, wie viel dürfen wir, die Öffentlich-Rechtlichen, denn machen. Ich würde aber auch vorschlagen, dass die Öffentlich-Rechtlichen bis dahin mal nicht sozusagen die bestehende Gesetzgebung unterlaufen. D-Radio muss ich leider nennen, das vom Deutschlandfunk. Das ist ein Programm, was nach meinem Dafürhalten illegal ist. Das wird von Ihnen illegal betrieben und wir haben auch den Chef der Staatskanzlei. Ja, das ist so. Herr Stadelmeier hat dieses auch in einem Schreiben an den VPRT durchaus eingeräumt, dass
Sie das mal schicken?
Ja, das könnte ich Ihnen gerne schicken, habe ich sogar dabei, extra, damit Sie reinschauen können. Ja. Also ich denke, natürlich muss das definiert sein. Ich bin ja nicht so blauäugig, dass ich glaube, dass die nächsten 30 Jahre die ARD kein Programm mehr machen darf. Obwohl es vielleicht wünschenswert wäre und obwohl die Privaten, muss ich hinzufügen, einen großen Nachholbedarf haben. Aber ich denke, bevor da etwas nicht entschieden ist, dann sollten aber auch alle Beteiligten sich da ein bisschen zurückhalten und nicht die bestehenden Regelungen einfach so unterlaufen. Das gilt auch für andere Internetradios der anderen ARD-Kollegen.
Weil Sie das Stichwort D-Radio gerade ansprechen, verführt mich zu der Frage, wie ist denn die Sicht des VPRT in der Konkurrenz Internet? Sie haben, glaube ich, mit FFH gerade 5 Lizenzen bekommen, im Internet Radio zu machen, also ja anscheinend ein Medium, auf das Sie auch setzen. Ist das eigentlich ein Vertriebsweg, wo Sie sagen, in 10 Jahren ist das etwas, wo ich eigentlich viel billiger, viel günstiger, viel flexibler meine Programme darauf verbreiten kann und brauche im Zweifel das andere nur noch als Beipack?
Sie stellen schöne Fragen, ja. Also wenn jemand die Antwort wüsste, die Sie gerade gestellt haben auf die Frage, dann wäre natürlich derjenige, der die Antwort wüsste, fein raus. Wir wissen sie auch nicht. Wir wissen ja alle auch nicht, das wurde ja heute klar, wie schnell geht es weiter mit der Digitalisierung über den Rundfunksektor. Werden die Leute nach diesem DAB-Desaster bereit sein, sich solche Geräte anzuschaffen? Ich bin sehr hoffnungsvoll, wenn wir das richtiger machen als das, was wir da bei DAB gemeinsam angerichtet haben. Aber ob nicht vielleicht uns links oder rechts überholt sozusagen das Internetradio, ich weiß es nicht. Wir versuchen, das sehe ich bei vielen Kollegen, man will präsent sein auf allen Übertragungswegen, man will ausprobieren und wir alle letztendlich können uns viel ausdenken, wir müssen gucken, was der Nutzer will. Und wenn der Nutzer Internetradio will und es nimmt zu, die Nutzung des Internetradios, dann muss man ihm das anbieten. Und deshalb haben wir und auch andere einen Antrag gestellt, mehr Internetradios machen zu dürfen. Wir haben ja mit Antenne Bayern, FFN, Hitradio Antenne Niedersachsen und Radio Hamburg ein kleines Konsortium gebildet, digital 5 und vielleicht werden mal 6 oder 7 draus, wo wir dann gemeinsam solche Internetradios herstellen. Jeder macht 3, 4, 5 solcher Radios, die werden morgen gestartet, am 13. Juni. Und wir tauschen die dann sozusagen live aus, sodass wir bei Antenne Bayern oder bei FFH ein Bouquet haben von 11, 12, 13 Programmen. Aber kein Mensch, wir wissen es auch nicht, ob es akzeptiert wird. Wir haben mit Herrn Tähner, der sitzt ja da, diskutiert in den letzten Wochen, ist das überhaupt notwendig, dass solche Internetradios eine Lizenz bekommen? Auch die Landesmedienanstalten waren sich da nicht so ganz sicher, wie viele Leute nutzen das. Wir haben darüber diskutiert, sind es mehr als 500 oder sind es mehr als 1000? Ja, wir wissen es nicht, wir werden es ab morgen erfahren. Es kann ein interessanter Verbreitungsweg für Radio sein und alle Verbreitungswege müssen genutzt werden vom Radio. Und mir hat sehr gut gefallen, was Herr Krautscheid vorhin gesagt hat, wir brauchen neue Fans fürs Radio und das ist unser Ziel.
Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ich habe angekündigt, dass Sie sich beteiligen können. Das möchte ich auch gerne einlösen. Ich habe auch schon die erste Wortmeldung vorliegen, Herr Zombeck und dann Herr Professor Ricker.
Ja, mein Name ist Thomas Jatzombeck, bin Abgeordneter in NRW und Beauftragter der CDU für neue Medien und hätte, wenn jetzt nicht der letzte Redebeitrag gekommen wäre, gefragt, wo denn eigentlich das Thema Internet in der Diskussion bleibt. Denn wenn man, und das ist ja die erste Frage in dem Katalog, wie man eine optimale Frequenzökonomie erreicht, da stellt sich ja technisch schon die Frage, ob das, ich sag mal, bei den Sendern im Fernsehen wie im Radio, die viele Leute gucken, ist sicherlich so ein Broadcast-Verfahren sinnvoll. 18 Millionen Leute wetten das, wie will man das übers Internet übertragen. Auf der anderen Seite aber die vielen Schwachtenprogramme auch im Radio. Ist das da sinnvoll, Millionen von Leuten Programme nach Hause oder ins Auto zu schicken, wo es vielleicht nur jeder Tausendste, jeder Zehntausendste wirklich dann auch empfangen möchte? Und das ist die Frage, die ich an das Podium stellen möchte. Wo Sie denn die Perspektiven hier sehen, ob man da nicht zu einer Aufteilung kommen kann. Dass man sagt, die Mainstream-Programme, die wirklich von sehr vielen geguckt oder gehört werden, die überträgt man klassisch über diese Verfahren, die auch heute diskutiert werden, DAB+, DMB, was auch immer man da verwenden möchte, und macht eine Kombination mit den Programmen, die vielleicht nicht so viele Zuhörer haben und schickt die lieber über das Internet, nimmt die frei werdenden Frequenzen, die dadurch entstehen, für andere Anwendungen, zum Beispiel für Breitbandversorgung im ländlichen Raum, wo sicherlich der Nutzen höher ist, als das 500. Spartenprogramm zu gucken, und kann damit vielleicht auch erreichen, billigere Frequenzen zur Verfügung zu stellen für Internetnutzungen, die dann möglicherweise auch das Thema Internetradio verstärkt in das Auto bringen. Vor 10 Jahren hat sich ja noch keiner so richtig vorstellen können, dass jeder im Auto völlig normal pausenlos telefoniert. Heute kann sich offenbar keiner vorstellen, dass man vielleicht in 10 Jahren im Auto dann über UMTS Nachfolge Standard Version 4 Radio hört. Möglicherweise eben auch, wie das vorhin schon mal gesagt wurde, mit Bildinhalten, denn ich glaube, das Radio der Zukunft wird wahrscheinlich das Handy sein oder irgendein Smart Device, wie auch immer man das nennt. Und Wenn man dann schon auch Vertreter hat, die hier die Programme haben, würde ich die Frage mitrichten, ob sie denn auch sich mal Gedanken machen über die programmliche Ausgestaltung. Denn je mehr man über das Internetradio hat, umso eher wird ja das redaktionell gestaltete Radio die Konkurrenz bekommen über eine Art, ich nenne das mal Roboterradio à la Google. Ich erfasse die Präferenz des Nutzers und die Maschine sucht aus allen möglichen Angeboten Dinge aus und macht mir auch einen Soundteppich, und habe eben nicht mehr dieses redaktionell ausgestaltete Programm, was ich glaube auch eine große Herausforderung für die Inhaltemacher werden wird und ich so ein bisschen Bedenken habe, ob das denn alle auch schon so realisieren und sich darauf vorbereiten.
Herzlichen Dank. Herr Lang-Heinrich, ist das aus Sicht der Landesmedienanstalt noch aufgrund der Studien eine mögliche Perspektive?
Also zunächst mal sind wir natürlich nicht da die richtigen Ansprechpartner, sondern der Herr Hillmuth hat sich auch gemeldet. Das ist natürlich die Frage, was kann man am Markt als jemand, der ein Angebot hat, auf welchen Wegen zum Verbraucher bringen. Und für ein Spartenprogramm oder ähnliches, so Spezialprogramme, ist alles möglich. Die These heißt ja grundsätzlich, wenn es dem Zuhörer oder Zuschauer einfach gemacht wird, dann ist ihm der Übertragungsweg völlig egal. Also die Technik ist ihm egal. Deswegen geht natürlich alles, wenn es mal funktioniert, dass sie einfach ins Internet kommen. Viele haben da noch Schwierigkeiten, deswegen ist was anderes, den analogen Knopf anzustellen und einfach Radio zu hören, als solche Sachen zu machen. Dann werden Sie dort natürlich Weiterentwicklungen haben und Sie haben unter anderem, was Sie als Roboterradio da bezeichnet haben, das gibt es ja jetzt schon. Das können Sie ja jetzt schon im Internet machen, wenn Sie so ein Musikprogramm sich zusammenstellen zu wollen. Also der Strauß der Möglichkeiten wird riesengroß. Der Knackpunkt, den Sie aber angesprochen haben, auf den möchte ich auch mal hinweisen hier, da ist natürlich auch die Frage, es ist in der Tat so, bei der Frequenznutzung, bei der Frage, wie nutze ich die Frequenzen, die uns nach der RA 1006 zur Verfügung stehen, da ist die Bundesnetzagentur zu Recht der Meinung, wahrscheinlich, würde ich mal unterstellen, wenn sie nicht für Rundfunk genutzt werden, für Rundfunk im herkömmlichen Sinne, also das, was wir unter Rundfunk verstehen, dann kann man mit diesen Frequenzen auch noch was anderes Wertvolles machen. Deswegen der erste Zugriff auf diese neue Technologie, oder nicht neue Technologie, sondern auf dieses Spektrum, steht dem Rundfunk zu. Darin wollen wir ihn unterstützen. Wenn es aber keine Anbieter gibt oder wenn es sozusagen die Haltung gäbe, wir brauchen das gar nicht, den Rest könnt ihr behalten, dann werden natürlich Nutzungen dafür sofort kommen, wie zum Beispiel kann man das nicht für Breitband, Internetversorgung im ländlichen Raum, Spektrum nutzen. Also da gibt es auch Ansätze, ob es da der richtige ist, weiß ich nicht. Aber klar ist es, wenn der Rundfunk nicht sagt, ich will das und ein vernünftiges Nutzungskonzept vorlegt für diese Frequenzen, dann haben wir sozusagen unser Recht verloren. Ja, wir meine ich damit die Länder auch in dem Fall, weil die Länder eben für den Rundfunk zuständig sind und nicht für die übrige Nutzung mit Mobiltechnologie, Mobilfunktechnologie etc. Insofern ist das auch sozusagen der Hinweis darauf, die Chance besteht jetzt, etwas Tolles zu machen für den Rundfunk. Und wenn man sie nicht nützt, dann verpasst man vielleicht eine Gelegenheit.
Herr Hillmuth und dann Herr Tillmann.
Ja, also der erste Teil ist deckungsgleich, Vorfahrt für Rundfunk. Ich denke, das ist relativ klar. Auf der anderen Seite, Sie haben ja vorhin erwähnt, gelehrter Ingenieur, ich bin auch für Frequenzökonomie und wir sollten nichts sozusagen rumliegen lassen und horten, sondern sinnvoll schauen, was ist wie zu verwenden. Der VPRT hat ja in seinem Papier, was da draußen ausliegt, auch gesagt, wir gehen davon aus, dass wir die Kapazität, die wir jetzt haben, ungefähr verdoppeln werden. Wir haben nicht gesagt, wir verdreifachen die oder wir vervierfachen die, was theoretisch ja teilweise auch möglich wäre. Wir sehen die Verdopplung als maximale Obergrenze. Um gleich alle Beteiligten ein bisschen auch auf einen Pfad zu lenken. Denn wenn man nicht genau quantifiziert, dann sagt jeder, ich hätte gerne alles. Und wir möchten natürlich nicht als VPRT dastehen und irgendwann die Hose runterlassen müssen und sagen, naja, VPRT hat gesagt oder andere Verbände auch, wir möchten alles und hinterher folgt uns keiner, der das dann noch haben will. Also wir versuchen da schon mit Augenmaß ranzugehen, weil Frequenzökonomie sicherlich auch ein Thema für uns ist. Was diese Übertragungswege anbelangt, das ist für uns Private ein besonders intensives Thema. Herr Elitz, Herr Sommer, die gehen zu Keck und sagen, wir hätten gern ein bisschen mehr Geld. Und dafür ist ja wahrscheinlich auch Geld zu bekommen, weil letztendlich das ist greifbar, wenn man zusätzliche Übertragungswege hat. Wir müssen das erstmal erwirtschaften und insofern sind wir höchst daran interessiert, zu gucken, wie kommen wir möglichst effektiv an den Hörer ran. Ist das jetzt sozusagen so eine Point-to-Point-Geschichte oder wie heißt das da, Peer to sonst wie, oder ist es Rundfunk? Und das, alles das, was wir vorhin beschrieben haben, dient ja auch dazu, um heraus ein Gefühl dafür zu bekommen, was sind wohl die optimalen sozusagen Verbreitungswege. Für uns ist das eine sehr teure Angelegenheit. Jetzt ist es schon so im UKW-Bereich, Kabel-Satellit-Bereich, dass die privaten Sender zwischen 20% und 50% ihres Budgets für Übertragungskosten ausgeben. Also je kleiner die Sender sind, wir haben also einen Sender Harmonie FM, der hat erfreulicherweise 21 Frequenzen zugeteilt bekommen, aber es sind natürlich alles Mini-Frequenzchen und da fressen die Übertragungskosten 50% des Gesamtbudgets auf. Und insofern ist das für uns eine sehr essentielle Frage. Wir versuchen zu experimentieren, ob man das optimieren kann in unserem eigenen Interesse, weil wir können es nicht lange durchhalten, einen super, super, super Simulcast-Betrieb zu machen. Das können wir uns nicht leisten.
Herr Tillmann, Frau Henseler und Herr Illitz.
Ja, das kann sich auch die ARD nicht leisten, seien Sie da ganz beruhigt. Denn Programme im Internet zu streamen, das kostet wirklich viel Geld. Das muss man ganz klar sehen. Dennoch stelle ich fest, dass zwischenzeitlich 4.500 Radiostationen über Internet empfangbar sind. Voraussetzung ist allerdings, Sie haben einen Internetanschluss, der ist heute drahtgebunden. Wenn Sie das Ganze jetzt übertragen würden auf eine drahtlose Versorgung, dann müssten Sie Frequenzen haben. Frequenzen haben und da weiß ich nicht, was jetzt da das Optimum ist. Also die Diskussion, glaube ich, die kann noch geführt werden. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber die Sicht des Programmmachers und da bitte ich Herrn Dr. Sommer, meinen Kollege aus der ARD, vielleicht was dazu zu sagen.
Herr Sommer. Ja, also Heinz Sommer, Hessischer Rundfunk, Hörfunkdirektor und im Übrigen auch in der EBU als Präsident des Radio Committees in der Assembly tätig. Zum Programmlichen sagen wir ganz einfach, Internetradio ist schön, klar, als Übertragungsweg sinnvoll und wird insbesondere für die Programme, die beispielsweise Herr Elitz oder Herr Müchler produzieren, sehr wichtig sein mit Blick auf die zeitsouveräne Nutzung. Die zeitsouveräne Nutzung als einer der großen Vorteile der Internettechnologie ist natürlich für Programmangebote wie Deutschlandradio oder die Kulturprogramme der ARD von erheblichem Interesse. Nur, ich weiß nicht, Herr Himmuth, ob Ihre Hörer oder meine HR3-Hörer so unbedingt interessiert daran sind, abzurufen, was am Mittwoch gelaufen ist. Ich glaube eher nein. Insofern Ihr Hinweis, dass die Mainstream-Programme und die Mainstream-Radios, dieser Begriff gefällt mir zwar nicht, aber ich sage, ich nenne ihn trotzdem, sind ja nach wie vor die Radioprogramme, die ungefähr 90% der Bevölkerung erreichen. Diese Programme werden weiter auf eine Broadcast-Verbreitung angewiesen sein über terrestrische Frequenzen. Das ist die Erfahrung im Übrigen aller europäischen Kollegen, die mit DAB gute Erfahrungen gemacht haben, die Dänen oder die Briten, die sagen, die großen Programme sind nach wie vor diejenigen, die die Treiber in dieser Geschichte sind. Und alles andere sind kleine Nischenangebote, kleine Add-ons. Und für diese kleinen Add-ons, da kann ich mir vorstellen, dass man in 10 oder 15 Jahren eine Diskussion haben wird, braucht man dafür wirklich eine große Verbreitung, wie wir sie jetzt heute bei Kulturprogrammen beispielsweise haben. Das wird eine Debatte sein, die von selbst kommt, allein schon mit Blick auf die Verbreitungskosten. Ein ganz kleiner Hinweis noch zu dem Aspekt neue Angebote, bundesweite Angebote, Regionalangebote, egal wie. Völlig unabhängig von den gegenwärtigen Diskussionen, die wir auch, die ARD beispielsweise mit dem Deutschlandradio haben oder die wir so gewohnheitsmäßig zwischen den kommerziellen Anbietern und den öffentlich-rechtlichen führen, völlig unabhängig davon. Die gesamte Diskussion DAB in den letzten 10 Jahren in Deutschland hat daran gekrankt, das ist schon gesagt worden, dass sie eine fast ausschließlich technisch geprägte Diskussion gewesen ist. Kein Nutzer hat ein Interesse daran, einfach nur mal ein neues DAB-Radio zu kaufen, weil es technisch vielleicht ein bisschen besser ist. Die heutige UKW-Stereo-Ausstrahlung ist hervorragend. Die meisten Nutzer haben kleine Monogeräte. Die sind irgendwie in ihrem Kühlschrank drin, vielleicht ein Teil von ihrem Küchenherd oder sie sind im Arbeitszimmer mit einem kleinen Empfangsgerät gesehen. Und das reicht den Menschen. Das heißt, wenn wir auf diese Nutzungssituation uns einstellen und dann nochmal 20 Jahre zurückdenken und darüber nachdenken, was hat eigentlich seinerzeit Satellitenfernsehen und Kabel befördert, dann war es neue Programmangebote, damals auf kommerzieller Seite. Das heißt,
Wir werden, egal wie wir uns dazu persönlich stellen oder auch von Organisationen her stellen, an einem Faktum nicht vorbeikommen. Eine Digitalisierung der Verbreitung des Hörfunks in der Bundesrepublik wird ohne neue Inhalte nicht funktionieren. Und die Frage wird sein, wie regeln wir, und da bin ich sehr froh darüber, was hier auch gesagt worden ist, dass wir darüber ins Gespräch kommen. Wir sind ja auch darüber schon im Gespräch teilweise. Wie regeln wir das für die Zukunft? Und da ist natürlich Bedarf nach Regelung.
Herzlichen Dank. Ich würde ganz gerne die beiden Worte auf dem Podium noch nehmen, bevor wir dann das Wort wieder ins Publikum zurückgeben. Dr. Hinseler.
Ja, vielleicht zwei Bemerkungen von mir. Herr Langheinrich, selbstverständlich ist im Augenblick die Situation die, dass immer dann, wenn Radiofrequenzen nicht genutzt werden, sie der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden für andere Verwendungen. Aus meiner Sicht ist aber es zu wenig ambitioniert, weil an sich müssten wir auch Wert darauf legen, dass die Radiofrequenzen denn auch optimal genutzt werden, also effizient genutzt werden und zum Beispiel Hortungen nicht eintreten können. Also die Dinge, die wir hier unter Optimierung angesprochen haben, müssten eigentlich zum Standardgeschäft gehören. Und insofern ist, wie gesagt, auch diese Frage um die Grenze zu führen. Bei der Nutzung von neuen Übertragungswegen, drahtlose Übertragungswege, die Mobilfunker könnten Ihnen genau sagen, welche Frequenzen sie haben müssten, um optimale Breitbanddienste anzubieten. Das sind nämlich Radiofrequenzen. Wir vergeben gerade 270 Megahertz in den Markt hinein. Ich habe gedacht, die werden mich vor Liebe erdrücken. Die erste Äußerung war, nein, nein, das sind die falschen Frequenzen. Sie hätten gerne die ihren. Das heißt also, Frequenzen ständen zur Verfügung, auch für breitbandige Übertragungen über Mobilfunk. Es ist nur die Frage eben, wie man genau diese effiziente und optimierte Gestaltung machen kann. Zum Thema Add-on. Was wird also dem Konsumenten mehr angeboten? Internet ist eine Möglichkeit, wie man mehr anbieten kann, weil es andere Features hat. Die Mobilfunkübertragung ist auch eine andere Möglichkeit, weil der Rückkanal eben zum Beispiel zur Verfügung steht. All das sind Spielvarianten. Auch Radioprogramme, Sie sagten, da hat keiner Interesse dran, das Radioprogramm von der letzten Woche nochmal zu hören. Aber vielleicht habe ich ein Interesse dran, eine Viertelstunde später, wenn ich halt zu spät zu Hause am Radiogerät ankomme oder im Auto erst dann sitze, mir nochmal den Anfang der Sendung anzuhören und den Beginn der Moderation zu hören. Also da sind sicherlich Modelle vorstellbar, wo solche Möglichkeiten der Zeitverschiebung höchst interessant für den Kunden sind. Und dann bin ich auch der Ansicht, dass die Kunden bereit sind, in neue Techniken zu investieren. Das war ja das Problem von DAB, dass hier die Kunden nicht unbedingt gesehen haben, wo der Mehrwert ist.